Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur 13. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Da die Ausschussvorsitzende Frau Kollegin Saskia Esken erkrankt ist, ist mit Erschrecken festgestellt worden, dass ich der dienstälteste Abgeordnete hier in diesem Ausschuss bin. Und deswegen fällt mir die Aufgabe zu, die Ausschusssitzung heute zu leiten. Ich freue mich sehr, dass Frau Bundesministerin Karin Prien hier bei uns ist und darf Sie herzlich begrüßen, ebenso wie die parlamentarische Staatssekretärin Mareike Wulff und den parlamentarischen Staatssekretär Michael Brandt. Herzlich willkommen. Sind Kolleginnen und Kollegen per Video zugeschaltet? Nein, das ist nicht der Fall. Dementsprechend ist auch ansonsten niemand in der Leitung. Die Fraktion der CDU/CSU hat mitgeteilt, dass die Abgeordnete Simone Borchardt als stellvertretendes Mitglied ausscheidet. Es tritt ein als stellvertretendes Mitglied die Abgeordnete Anne Jansen. Bevor wir gleich zur Tagesordnung übergehen, darf ich noch zwei Glückwünsche aussprechen den Kolleginnen, die in den letzten Tagen Geburtstag hatten. Das sind die Abgeordneten Misbah Khan von Bündnis 90 Die Grünen und Anne König von der Unionsfraktion. Einen herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag und alles Gute für das neue Lebensjahr. Dann kämen wir jetzt zur Tagesordnung. Herr Kollege Dahler.
Ja, wir haben jetzt das Thema Öffentlichkeit, Nichtöffentlichkeit schon ein paar Mal behandelt. Wir hatten beim letzten Mal zugesagt, dass die Öffentlichkeit auch hinsichtlich des Fachgespräches heute hergestellt werden soll, so wie auch am 14. Januar zum Digitalpakt 2.0. Wir würden aber beantragen, dass wir ab Top 2 wieder so, wie wir es auch im Grundsatz immer handhaben und beschlossen haben, nicht öffentlich tagen.
Vielen Dank, Herr Kollege Dahler. Es liegt also ein Antrag dazu vor, die Öffentlichkeit teilweise oder die Sitzung nur teilweise öffentlich vorzunehmen. Danach unsere Geschäftsordnung, Paragraph 69, die Beratung über die Frage der Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit zwingend nicht öffentlich stattfinden muss, würde ich jetzt bitten, die Öffentlichkeit erst noch einmal sozusagen auszuschalten. Vielen Dank. Der Tagesordnungspunkt 1 wird heute weltweit live übertragen und wird auch im Internet abrufbar sein. Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind während der Sitzung nicht gestattet. Darauf möchte ich hinweisen. Kommen wir nun zur Tagesordnung und den Ergänzungsmitteilungen zur Sitzung. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 1, dem Gespräch mit Bundesministerin Karin Prien zu den IQB-Bildungstrends 2024 und den Vorschlägen der angedachten Bund-Länder-Initiative. Hierzu sind 60 Minuten vorgesehen. Tagesordnungspunkt 2 ist die Beschlussfassung über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien auf Bundestagsdrucksache 21/3193. Dann rufe ich den Tagesordnungspunkt 4, den Sachstandsbericht des Ministeriums zum geplanten Gesetzgebungsverfahren zum inklusiven Kinder- und Jugendhilfegesetz, IKJG, auf. Dafür sind für Bericht und Aussprache 25 Minuten vorgesehen. Es folgt dann Tagesordnungspunkt 5, die abschließende Beratung zu dem Antrag der Fraktion der AfD, dem deutschen Volke unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern, auf Bundestagsdrucksache 21/2034. Für Aussprache und Abstimmung sind ca. 20 Minuten vorgesehen. Die Tagesordnungspunkte 3 und 6 sind Votenanforderungen anderer Ausschüsse und sollen ohne Aussprache abgestimmt werden. Tagesordnungspunkt 7 ist dann Verschiedenes. Ist der Ablauf der Sitzung so in Ordnung? Da sehe ich keinen Widerspruch. Dann darf ich den Tagesordnungspunkt 1 aufrufen. Gespräch mit Bundesministerin Karin Prien zu den IQB-Bildungstrends 2024 und den Vorschlägen der angedachten Bund-Länder-Initiative. Insgesamt haben wir circa eine Stunde zur Verfügung, für die wir folgenden Ablauf vorgesehen haben. Für die einleitenden Worte nehmen wir uns insgesamt etwa 15 Minuten Zeit. Danach soll es zwei Frage- und Antwortrunden geben, für die wir insgesamt 45 Minuten vorgesehen haben. In der ersten Fragerunde hat jede Fraktion 5 Minuten Zeit für die Formulierung ihrer Fragen und die Antworten. In der zweiten Fragerunde sind es 4 Minuten Zeit für jede Fraktion. Ich bitte die fragenden Abgeordneten, auf die Zeit zu achten und daran zu denken, dass genügend Zeit für die jeweilige Antwort auf Ihre Fragen bleibt. Und bitte stellen Sie nach Möglichkeit daher höchstens 2 Fragen pro Runde. Das ist der übliche Ablauf und ich sehe da auch keinen Widerspruch. Dann darf ich Ihnen, Frau Bundesministerin, das Wort für Ihr Statement geben, für das Sie 15 Minuten Zeit haben.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Uhr läuft die. Das ist immer so praktisch, wenn man das sehen kann. Ja, ich bedanke mich für die Einladung hier heute in den Ausschuss zu diesem auch aus meiner Sicht so zentralen Thema. Auch wenn ich von vornherein sozusagen als Disclaimer sagen muss, es ist die IQB-Bildungstrends sind eine von den Ländern an das IQB in Auftrag gegebene Studie, ist also eine Ländererhebung. Und es ist natürlich eigentlich Aufgabe der Länder, da in die Interpretation ihrer eigenen Studie zu gehen. Und vor allem ist es auch Aufgabe des IQBs, ihre eigene Studie vorzustellen. Das will ich nur als Disclaimer sagen. Ich werde mir große Mühe geben. Und mir war es wichtig, trotzdem Ihrer Einladung dazu zu folgen, weil ich glaube, dass es keinen Sinn macht, dass eine staatliche Ebene sich hier wegduckt, sondern die Ergebnisse sind einfach so. Und ich darf da auch aus dem IQB-Bildungsrend selber einmal zitieren, nämlich den allerletzten Satz aus dem Foliensatz von Frau Professor Starnert, die Leiterin des IQBs, die sagt, am Ende entscheidend ist konstruktives Zusammenwirken von Politik, Verwaltung, Verbänden, Kitas, Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Familien, außerschulischen Bildungsträgern für Lehrkräfte, Bildung, zuständigen Universitäten und Einrichtungen der Länder. Das ist sozusagen die Quintessenz des IQBs selber. Ich glaube, das ist der entscheidende Satz für die Bearbeitung des Problems. Und deshalb war es mir auch so wichtig, trotzdem hier bei Ihnen zu erscheinen, auch wenn ich nicht den Eindruck erwecken will, ich sei hier die super Schulministerin. Das bin ich nämlich definitiv nicht. Sie kennen die verfassungsmäßige Zuordnung der Kompetenzen. An denen hat sich auch nichts verändert und die respektiere ich selbstverständlich. Ich bin ja bekanntermaßen auch Anhänger eines modernen funktionierenden Föderalismus. Ja, die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends, ich will noch mal ganz kurz sagen, was ist das überhaupt, weil wir ja auch in der Öffentlichkeit heute sind, das weiß vielleicht auch nicht jeder, Seit 2009 gibt es eine Ländervergleichsstudie, die regelmäßig erhoben wird, und zwar abwechselnd im sprachlichen Bereich, im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich und abwechselnd auch für Viertklässler und Neuntklässler alle 5 Jahre. Und diese Ländervergleichsstudien ermöglichen tatsächlich zu schauen, wie sich in den einzelnen Bundesländern, in den einzelnen Fächern die Leistungen unserer Kinder und Jugendlichen entwickeln. Und eingeführt worden ist das im Kontext der damals alarmierenden PISA-Ergebnisse. Und tatsächlich muss man sagen, dass die auch nach den PISA-Ergebnissen, die ja 2000 veröffentlicht wurden, diese Ergebnisse erstmal deutlich besser geworden sind in Deutschland. Das hat der IQB-Bildungstrend oder die Trends bis zum Jahr 2012 haben das deutlich ergeben. Seit 2018 erleben wir in all diesen erhobenen Bereichen aber wieder einen gegenteiligen Trend. Und dieser Trend ist dieses Mal betrifft, dieser IQB-Bildungstrend 24 betrifft den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich für die Neunklässler. Und da muss man, ohne in irgendeiner Weise zu beschönigen, feststellen, die Mindeststandards insbesondere werden deutlich häufiger verfehlt als noch in 2012 und 2018. Und dieser negative Trend, und wer Interesse daran hat, wie gesagt, es gibt den Trend selber als dickes Telefonbuch. Es gibt dazu eine Kurzfassung und es gibt auch eine in der Öffentlichkeit verfügbare Folienpräsentation des IQBs, die da eine gute Zusammenfassung ist. Dieser negative Trend, und das ist, glaube ich, eine erstmalige Entwicklung, betrifft alle Bundesländer. Und dieser negative Trend betrifft alle Schularten. Das heißt, man kann auch jetzt nicht mehr nur sagen, es sind bestimmte Länder, hat man ja früher, ne, das war dann einfach Bremen, die können es sowieso nicht und Berlin kann es nicht und andere können es. So einfach ist es jetzt nicht mehr, sondern es betrifft alle Bundesländer und es betrifft alle Schularten. Also egal, ob im sehr gegliederten Schulsystem oder im sehr integrativen Schulsystem, es betrifft alle Bereiche und deshalb ist der Handlungsbedarf umso größer. Jetzt ist halt die Frage, also erwähnen muss man auch bei dem Erreichen der Regelstandards und der Optimalstandards gibt es deutliche Rückgänge. Das heißt, wir haben im Grunde in allen Leistungsbereichen und bei allen Schülerinnen und Schülern Leistungsrückgänge. Das macht die Erklärung, warum das so ist, und diese Erklärung muss man ja, darüber muss man sich ja klar sein, wenn man über die angemessenen Maßnahmen spricht, umso schwieriger. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, das IQB macht eine super Arbeit nach meiner Einschätzung, aber die machen natürlich, untersuchen genau das, was sie untersuchen sollen. Und die Ursachenforschung gehört eigentlich gar nicht zu dem, was sie untersuchen. Und schon gar nicht im Vergleich zu dem, was sie 2018 oder 2012 erhoben haben. Ich glaube, und das ist auch schon ein erster Hinweis meinerseits, darüber muss man nachdenken, ob dieser Trend nicht zukünftig mehr darüber sagen muss, wo eigentlich die Ursachen liegen. Weil das führt natürlich jetzt dazu, dass die Ursachenforschung jetzt erst richtig beginnen kann. Und will ich nicht so tun, als gäbe es keine Hinweise darauf, was Ursachen sein könnten. Aber das ist im Grunde, sind das, ich will nicht sagen Spekulationen, weil wir natürlich auch eine weitergehende Studienlage haben, aber es gibt einige Punkte, die auch das IQB selber dazu benennt. Da steht natürlich an allererster Stelle die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Diese Schüler in Klasse 9 waren in Klasse 5, als die Pandemie 2020 sozusagen die schärfsten Einschränkungen in der Beschulung mit sich gebracht hat. Das heißt, die waren in Klasse 5 in der sensibelsten Phase des Übergangs von der Grundschule in die weiterführende Schule. Und sie waren zudem auch noch, gehörten zu den Jahrgängen, die die meisten Einschränkungen bei der Beschulung hatten, weil man ja gesagt hat, man braucht bei den Prüfungsvorbereitungsjahrgängen, verzichten wir darauf, die möglichst, oder sorgen wir dafür, dass sie möglichst schnell wieder in die Schule kommen. Wir haben gesagt, bei den Kindern in der Grundschule, da ist es besonders wichtig, aber dann gerade diese Jahrgänge Klasse 5 bis Klasse 8 sind diejenigen gewesen, die am längsten nicht in der Schule waren. Und das ist sehr selbstverständlich ein zentraler Punkt. Dann haben wir natürlich einen deutlichen Anstieg der sozialen Heterogenität und auch einen Zuwachs bei den Kindern mit Flucht- und Migrationshintergrund. Insbesondere die mit Fluchthintergrund der ersten Generation haben noch mal um 7% zugenommen zu 2018. Auch das, zunehmende Heterogenität, Übrigens auch die soziale Heterogenität hat weiter zugenommen. Auch das ist zunächst einfach nur ein Befund, wobei man der Studie sehr wohl entnehmen kann, dass wenn man auf die Effekte mangelnder Deutschkenntnisse schaut, wenn man die herausrechnet, dann sieht man eben, da wo Kinder mit Zuwanderungshintergrund gute Deutschkenntnisse haben, werden die Unterschiede deutlich geringer. Und schon in der zweiten Generation sind sie dann teilweise kaum noch messbar. Auch das ist die Wahrheit. Also die Frage der Deutschkenntnisse spielt eine ganz entscheidende Rolle. Dann gibt es aber noch weitere sehr spannende Befunde. Und das ist einmal das Selbstkonzept der Jugendlichen in diesem Fall. Also was trauen sich eigentlich Jugendliche zu mit Blick auf die Fächer? Das ist bei den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, insbesondere bei den Mädchen, ein Riesenproblem. Die trauen sich das nämlich nicht zu. Die glauben, die können das nicht. Das ist übrigens in den sprachlichen Fächern dann genau andersrum. Und das spielt eine große Rolle. Dann ist, glaube ich, von ganz entscheidender Bedeutung, dass der Unterricht nicht als spannend und nicht als ansprechend empfunden wird. 50% der Kinder sagen im Mathematikunterricht, das ist eigentlich total langweilig. Und selbst in Biologie, wo es ja das eine oder andere gibt, was noch spannend, was spannend sein mag, sind es dann 43% der Jugendlichen, die sagen, ist irgendwie total langweilig, was ihr hier macht. Das heißt, der Unterricht erreicht mit seiner Qualität wahrscheinlich, und das sagen uns andere Studien, wegen des Lebensweltbezuges, des fehlenden Erreichtheit die Jugendlichen nicht. Und John Hattie, den wir ja auch in Deutschland hier hatten vor geraumer Zeit, der hat uns halt sehr deutlich gesagt, es gibt nichts Schlimmeres als Langeweile im Unterricht. Das ist eine Katastrophe. Und es gibt übrigens, das sagt er auch, nichts Schlimmeres als Unterforderungen von Schülerinnen und Schülern in diesem Kontext. Und deshalb ist die Frage der Unterrichtsqualität von entscheidender Bedeutung. Und dass die Frage, erreichen Kinder und Jugendliche Bildungsstandards, Mindestanforderungen, Regelanforderungen, Optimalstandards, dass das für unser Land von so entscheidender Bedeutung ist, hat, glaube ich, auch die Bertelsmann-Studie ergeben, die sie in den letzten Tagen vielleicht zur Kenntnis genommen hat, die darauf hingewiesen hat, was ein Erreichen der Bildungsstandards nur auf dem Niveau von 2012, wenn wir da wieder hinkämen, also rund 30 Punkte zulegen würden, was das an Milliarden bis zu Billionen zusätzlichen Einnahmen mit Blick auf das BIP für Deutschland bedeuten würde. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Bund und Länder gemeinsam uns jetzt aufmachen, um strategisch diese Frage, wie kommen wir zu einer Trendwende im Bereich dieser Bildungstrends und wie kann das funktionieren. Ich habe deshalb, als die Ergebnisse vorgestellt wurden im Oktober, sehr bewusst darauf verzichtet, was manche meiner Vorgänger getan haben, die Länder für die schlechten Ergebnisse zu kritisieren. Darauf habe ich bewusst verzichtet, weil das nämlich niemanden weiterbringt, sondern habe den Ländern vorgeschlagen, in einen Roadmap-Prozess einzusteigen, der eine gemeinsame strategische Ausrichtung ermöglicht. Seitdem, das ist im Oktober gewesen, wie Sie wissen, seitdem hat es tatsächlich einen intensiven, vertraulichen Arbeitsprozess auf Staatssekretärsebene gegeben, die dazu Verabredungen getroffen haben, wie jetzt weiter verfahren werden soll. Dazu werde ich morgen auf der Bildungsministerkonferenz mit den Ministern sprechen. Und wir werden uns, so viel kann ich verraten und mehr werde ich auch nicht verraten, weil es nämlich ein vertraulicher Prozess ist und ich auch glaube, dass wenn wir diesen Prozess erfolgreich fortführen wollen, dass wir die Vertraulichkeit auch bewahren sollten, weil natürlich die Länder immer Angst haben, für ihre jeweilige Situation und für ihre jeweiligen Maßnahmen dann öffentlich kritisiert zu werden. Und das ist halt etwas, was ich gar nicht will. Ich möchte nur, dass es besser wird. Und ich möchte, dass es gemeinsam mit den Ländern besser wird. Ich bin da sehr optimistisch und ich sage das als jemand, der Bund-Länder-Beziehungen ja sehr lange aus der anderen Perspektive begleitet hat. Wir werden jedenfalls im Januar, so viel kann ich sagen, werden sich alle Staatssekretäre aller Bundesländer und der Bund zusammensetzen und werden in einer Klausurtagung erstens eine intensive Ursachenanalyse mit wissenschaftlicher Begleitung durchführen und werden dann sich auf Arbeitspakete verständigen, die dann umgesetzt werden sollen. Und ich will aber, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber das werden wir in der Fragerunde dann vertiefen können. Wenn Sie mich jetzt fragen, was sind eigentlich die entscheidenden Maßnahmen? Und da will ich auch ausdrücklich betonen, die bereits von vielen Bundesländern angestoßen worden sind. Auch das ist die Wahrheit. Ich kann nicht gleich im Detail mal Ihnen in der Antwortrunde sagen, wer da vielleicht wo ungefähr steht. Es geht einmal um eine strategische Qualitätsentwicklung auf allen Ebenen des Schulsystems, die datenbasiert ist. Also das große Stichwort. Und das zeigen uns eben auch die Erfahrungen aus anderen sehr erfolgreichen Bildungssystemen, die übrigens auch föderal organisiert sind wie Kanada. Es ist die datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung, die sich aber im Sinne eines Alignment durch das ganze Schulsystem durchzieht. Also die Schulaufsicht muss die gleichen Ziele vertreten wie das Ministerium und wie die Schulleitungen, und die Kolleginnen müssen da mitziehen. Und nur wenn das gelingt, dann hat man eine Chance, tatsächlich gemeinsame strategische, klare Ziele zu erreichen. Das Zweite ist, man braucht eine bessere Sprachförderung. Erst primär im Kita-Bereich und im Familienbereich schon zwischen 0 und 3 und dann im Kita-Bereich. Und das ist ein Thema, machen wir vielleicht auch in der Fragerunde dann, wo wir als Bund ja auch vorhaben, ab dem Jahr 2027 in eine gezielte Förderung, die darauf einzahlt, mit den Ländern im Rahmen des Kita-Qualitätsgesetzes, Entwicklungsgesetzes auch dauerhaft einzusteigen. Wir müssen etwas tun zur stärkeren motivationalen, fachbezogenen Förderung der Kinder. Das heißt, der Unterricht muss spannender und muss besser werden. Das hat viel zu tun mit Lehrerausbildung und Lehrerfort- und Weiterbildung. Deshalb brauchen wir auch die Universitäten an dieser Stelle im Boot. Bei der Sprachförderung, das habe ich vergessen, es geht natürlich aber nicht nur um die Kita, sondern es geht auch um die begleitende Sprachförderung dann in der Grundschule und in der weiterführenden Schule. Das ist auch eine Qualitätsfrage. Da haben wir unser System wahnsinnig ausgebaut in den letzten 10 Jahren. Aber die Frage, wie hochqualitativ ist eigentlich die Sprachförderung, ist eben eine andere Frage. Auch das muss intensiv untersucht werden, tun viele Bundesländer auch bereits, ist auch ein ganz wichtiger weiterer Bereich. Und dann gibt es einen ganz zentralen Bereich, und das ist die Konzentration in der Grundschule, aber auch in der weiterführenden Schule auf die basalen Kompetenzen. Was ich damit meine, ist, ein Kind muss in der Grundschule lesen lernen, und zwar jedes Kind muss in der Grundschule lesen lernen. So kann man das zum Beispiel in Kanada beobachten. Da wird so lange mit den Kindern gearbeitet, in der Lerngruppe, wenn das da nicht gelingt, in der Kleingruppe, und wenn es in der Kleingruppe nicht gelingt, notfalls auch mit jedem einzelnen Kind. Übrigens nicht mit höherem Personalaufwand als in Deutschland, das will ich auch sehr deutlich sagen. Es ist nicht eine Frage des Geldes an der Stelle, sondern es ist eine Frage der Haltung. Was ist Aufgabe von Schule? Und die Aufgabe von Schule ist, bestimmte Grundkompetenzen zwingend zu vermitteln, und zwar mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Das wiederum muss begleitet sein durch eine gute Datenunterstützung, denn sonst kriegt man das nicht hin. Auch das zeigen die Kanadier. Dreimal im Jahr wird getestet, niedrigschwellig, und dann werden die entsprechenden Maßnahmen für jedes einzelne Kind entwickelt. So, ich will es vielleicht mal erstmal damit bewenden lassen und stehe Ihnen dann natürlich nach bestem Wissen und Gewissen. Ich kenne jetzt nicht alle einzelnen Entwicklungen in jedem Bundesland, aber ich kenne viele Entwicklungen und will Ihnen dazu gerne dann Rede und Antwort stehen.
Vielen Dank für Ihren Bericht, liebe Frau Ministerin. Wir kämen dann zur ersten Fragerunde der Fraktionen. Jede Fraktion hat 5 Minuten Zeit für Frage und Antworten. Ich darf als erstes der Unionsfraktion, dem Kollegen Michael Hose, das Wort erteilen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für das Wort, und vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie heute bei uns sind und dass Sie auch so Befund und Auskunft gegeben haben. Tatsächlich ist vieles, was Sie angesprochen haben, etwas, was wir genauso sehen. Es ist zum einen ganz wichtig, dass wir jetzt hier auch noch mal mit Daten belegen können, wo die Probleme liegen. Sie haben richtig ausgeführt, es ist ein Problem, das sich über alle Bundesländer und alle Schularten zieht und uns auch, das muss man auch mal ganz sagen, auch schonungslos ein bisschen den Spiegel vorhält. Ohne jetzt allerdings in Panik zu verfahren, weil auch das haben Sie schon gesagt, wir haben ja schon Gegenentwicklungen eingeleitet auf Länderebene wie auch auf Bundesebene. Als ehemaliger Schulleiter kann ich auch noch mal ausdrücklich unterstützen, was Sie gesagt haben, dass es jetzt darum geht, zusammenzuarbeiten, evidenzbasiert zusammenzuarbeiten und die Ebene zu verlassen, die wir leider Gottes seit Jahrzehnten in Deutschland haben, dass wir vieles nur gefühlt machen oder dass wir uns an den falschen Stellen mit ideologischen Debatten beschäftigen, anstatt wirklich die Frage zu stellen, was bringt unsere Schülerinnen und Schüler voran. Und deswegen möchte ich Sie genau da fragen, wo Sie schon vermutet haben, dass wir nachfragen werden, was sind denn jetzt die Maßnahmen, gerade um das Thema Basiskompetenzen anzugehen. Welche Sachen haben die Länder da schon angestoßen, wo Sie sagen, das passt? Welche Sachen haben Sie als Bundesministerin da mit denen schon verabredet? Wo glauben Sie, dass die konkreten Maßnahmen hingehen sollten? Sie haben ja schon auch welche angedeutet. Und das Zweite, was ich fragen will, ist, Sie haben angesprochen, wir brauchen eine saubere empirische Grundlage, wir brauchen mehr Testungen. Was macht da, was sind da Ihre Überlegungen? Welche konkreten Planungen gibt es da? Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Sie haben 3 Minuten 12.
Vielen Dank für die Frage und die kurze Frage. Die Länder haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht, das sogenannte STARS-Programm durch das IQB entwickeln zu lassen, mit dem in Klasse 1 zukünftig Lernstände bis Ende von Klasse 2 erhoben werden können, insbesondere mit Blick auf die Sprachkompetenzen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Das wird jetzt sukzessive entwickelt und in die Erprobung gebracht und ist sicherlich ein solches Instrument, was man braucht und ehrlicherweise auch nicht nur für Klasse 1 und 2, sondern das muss jetzt sukzessive durch die Länder für alle Altersstufen entwickelt werden. Wir haben ja die Vera-Testungen 3 und 8, die sind aber von der Ausgestaltung anders gestrickt, weil sie ja in Klasse 3 anschauen, was man am Ende von Klasse 4 können müsste. Da gibt es immer eine Differenz. Die Schulen tun sich nach wie vor sehr schwer mit Vera. Es gibt Länder, da klappt es einigermaßen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, das, was man sich erhofft hat mit Vera 3 und 8, hat sich so aus meiner Sicht nicht wirklich hat sich nicht eingestellt. Und deshalb muss man mal schauen, dass man auch für andere Altersstufen vielleicht zeitgemäßere Formen der Leistungsmessung und immer auch damit verbundener Förderprogramme hat. Denn messen ohne Fördern macht keinen Sinn. Und das ist auch der Ansatz von STARS. Insofern, das ist schon mal gut. Das Gleiche braucht man für 5. Lernstand 5 ist so ein aus Baden-Württemberg verreinerter stammendes Programm, was viele Länder auch übernommen haben, adaptiert haben, was ähnlich funktioniert. Und so, glaube ich, müssen wir mit den Ländern gemeinsam, der Bund kann dann natürlich nur unterstützen, weil das ganz klar Ländersache ist, aber der Bund kann schauen, welche Instrumente und welche zusätzlichen Forschungsansätze an der Stelle gewünscht werden. Und das werden wir genau in dieser Klausurtagung mit Blick auf die einzelnen Arbeitspakete bestätigen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir im Rahmen des Digitalpaktes 2, der, so viel darf ich heute verraten, ja jetzt morgen auch zwar nicht unterzeichnet wird, weil dafür brauchen wir die Länderratifikation, aber der endverhandelt ist, dass wir können auch solche Instrumente im Rahmen des Digitalpaktes 2 finanzieren und das ist, glaube ich, wichtig. Dann das Startchancenpaket ist natürlich eine der großen Maßnahmen, 1 Milliarde von Seiten des Bundes, 1 Milliarde von Seiten der Länder mit einem sehr großen wissenschaftlichen Begleitprozess, der auch ermöglichen soll, die dort gefundenen Ergebnisse auf andere Schulen zu übertragen. Sehr wichtig, wenn wir sowas machen wie das Startchancenprogramm, es muss transferiert werden auf andere Schulen. Ich kann aus meiner Erfahrung aus Schleswig-Holstein sagen, übrigens ein Land, das nicht in dem Maße zurückgefallen ist bei dem letzten IQB-Bildungstrend. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir schon sehr viel früher ein solches Programm hatten. Und deshalb Startchancenprogramm. Und dann natürlich alles, was wir im Bereich der frühkindlichen Bildung jetzt planen. Wir sind in der Vorbereitung des Referentenentwurfs zum Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz. Und ich bin zu allem Möglichen bereit, die Länder zu unterstützen im Rahmen meiner Zuständigkeiten und glaube, dass wir an den entscheidenden Punkten da auch ansetzen.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Dann kämen wir nun zur AfD-Fraktion und ich erteile dem Kollegen Christian Zaum das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für das erhaltene Wort. Vielen Dank auch an Sie, liebe Frau Ministerin, für diesen, ja, wie ich fand, recht erhellenden Bericht. Sie hatten ja eingangs auch erwähnt, dass es Ihnen wichtig ist, dass man eben über die staatlichen Ebenen hinweg gemeinsam verantwortlich handelt, konstruktiv zusammenarbeitet, hatten Sie, glaube ich, gesagt. Das begrüße ich natürlich ausdrücklich, dass man sich eben auch auf Bundesebene bemüht, hier irgendwo richtige Weichenstellungen vorzunehmen, auch wenn natürlich die Bildungshoheit bei den Ländern liegt, das wissen wir alles. Sie hatten so ein bisschen als, na, ich nenne es mal Allheilmittel in den Raum gestellt, die vermehrte Datenerhebung. Und Ja, man liest es jetzt in den Zeitungen, in allen Bundesländern wird mehr getestet. Wir hatten ja Vera 3, Vera 8 und ich möchte da mal ein bisschen Sand ins Getriebe streuen oder diese Daten-Euphorie ein bisschen bremsen. Ich kenne es so aus meiner Erfahrung, ja, man hat diese Daten erhoben, man hat diese Testungen gewissenhaft durchgeführt, ausgewertet, diese Auswertungen, die sind auch gut. Man weiß dann aber hinterher eigentlich auch das, was man vorher schon wusste, dass die Schüler nämlich nicht so viel wissen, wie sie wissen sollten. Und dann hakt es im Grunde immer an der Umsetzung. Das heißt, dass man eben diese Daten, die man gewonnen hat, jetzt irgendwie konstruktiv in die Unterrichtsgestaltung, in die Schulprogrammarbeit, wie auch immer, einpflegt, weil einfach die Kapazitäten fehlen. Das heißt, die Lehrkräfte laufen ja alle meistens permanent mehr oder weniger im roten Bereich. Jetzt im Dezember ist, weiß ich nicht, sind 20% krank und alle haben noch Sonderaufgaben und. Das heißt, die Daten liegen dann irgendwo und meistens passiert nicht allzu viel damit. Deswegen warne ich so ein bisschen davor, dass man jetzt sagt, okay, wir erheben mehr Daten und lösen das Problem. Das alleine wird es vermutlich nicht reißen. Was wir glauben festzustellen seitens der AfD ist natürlich, dass eben, Sie haben ja auch gesagt, heterogene Lerngruppen eben abfallen. Das sehen wir auch so. Und diese Heterogenität hat eine soziale Komponente, die hat aber unter Umständen eben auch eine ethnisch-kulturelle Komponente. Und das kann man gut finden, schlecht finden, ist aber eben einfach so. Müssten Sie sich nicht auch eingestehen, dass man letztendlich Vielfalt nicht mehr als Chance sieht, so wie es ja immer mantraartig beschworen wird? Kommen wir da nicht an ein Ende? Müssen wir da nicht umdenken? Müssen wir nicht sehen, dass wir eben vielleicht doch auch ethnisch-kulturell wieder homogenere Lerngruppen bekommen? Wenn Sie jetzt an eine Gesamtschule gehen, irgendwo in einem städtischen Milieu, dann haben Sie natürlich Türken, die türkisch miteinander sprechen, Russen, die russisch miteinander sprechen und Ukrainer sprechen dann miteinander ukrainisch und dann ist der deutsche Lehrer dazwischen und ja, Sie haben eine babylonische Sprachverwirrung und entsprechend auch eben auch eine Sprachlosigkeit und einen Qualitätsverlust. Müsste man da nicht gegenarbeiten in irgendeiner Form? Das ist meine Frage an Sie. Und dann möchte ich auch noch mal eine Sache sagen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ja, spannender Unterricht alleine.
Wollen Sie eine Antwort? Oder?
Ja, dann Antwort. Bitte, dann haben Sie doch jetzt eine Minute 50. Gut.
Also, ich glaube, zu Vera 3 und 8 und der Qualität, die nämlich eben gerade nicht mit entsprechenden Fördermaßnahmen verbunden ist und dem von vielen Lehrkräften auch immer noch sehr skeptisch gesehen wird, habe ich etwas gesagt. Deshalb brauchen wir andere Instrumente an dieser Stelle. Dabei, das muss entwickelt werden, wird zum Teil schon entwickelt. Und ich glaube, Diagnostik ohne Förderung macht keinen Sinn. Und es muss so vorbereitet sein, dass die Lehrkräfte einfach damit arbeiten können, dass es eben keine zusätzliche Belastung bedeutet. Und ich glaube, man muss einfach auch tatsächlich das, was Sie angedeutet haben, Lehrkräfte von anderen Aufgaben entlasten, damit sie sich auf ihre Kernkompetenz kaprizieren und fokussieren können. Deshalb ist der Einsatz auch von multiprofessionellen Teams in Schulen so wichtig, weil andere Professionen können andere Aufgaben übernehmen. Auch das ist ja etwas, wo sich viele Länder auf den Weg machen. Heterogenität habe ich von gesprochen, ich habe von sozialer Disparität gesprochen und ich habe von Zuwanderungsdisparität gesprochen. Also ich habe das sehr wohl beim Namen genannt, was Sie, glaube ich, insinuieren. Ob das ethnisch-kulturelle Hintergründe hat, das will ich mal dahinstehen lassen. Wir haben ja sehr unterschiedliche Arten von Zuwanderung. Zum Beispiel, wenn ich ab 22 mir die Zuwanderer anschaue, dann kommt sie zu einem sehr großen Teil aus der Ukraine. Da gibt es zum Beispiel dieses ethnisch-kulturelle Thema nicht, aber Sprachthemen gibt es natürlich doch. Und im Übrigen ist es so, wir haben die Kinder, die wir haben, und mit denen müssen wir klarkommen. Eine andere Frage ist, ob es eine Grenze der Belastbarkeit des Schulsystems gibt. Das glaube ich tatsächlich schon. Aber die Kinder, die hier sind, die sind hier, und mit denen müssen wir die besten Bildungschancen geben. Das ist Aufgabe von Politik, und deshalb werden wir das auch miteinander tun. Das ist darüber hinaus, zumindest aus Sicht meiner Fraktion, wenn ich das sagen darf, auch gute Gründe gibt, Zuwanderung zu ordnen und zu begrenzen, ist auch, glaube ich, keine Neuigkeit.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Dann kommen wir nun zur SPD. Herr Kollege Rabanus.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Ministerin, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen zu der IQB, zu dem Bildungstrend. Sie haben völlig zu Recht gesagt, dass wir in der Kontinuität im Grunde genommen seit 2018 sind, wo wir so ein Plateau erreicht hatten zwischen 12 und 18. und wahrnehmen müssen, dass die jedenfalls gemessenen Werte schlechter werden. Das ist eine Entwicklung, die uns ja schon an verschiedenen Stellen beschäftigt hat. Ich sage mal Stichwort Iglu 21, wo wir gesehen haben, wie es also bei den Grundschulkindern ist, die jetzt mehr oder weniger ja die sind, die erfasst sind. Also ne, nicht ganz, aber es geht in die Richtung. Insofern ist das auch eigentlich nicht wirklich überraschend. Ich finde es richtig, dass Sie auch darauf hingewiesen haben, dass wir nicht in diesen föderalen Klein-Klein kommen sollten. Als jemand, der relativ lange sich mit bildungspolitischen Fragen im Kontext der hessischen Landespolitik auseinandergesetzt hat, kenne ich das sehr gut, dass man dann feststellt, dass man irgendwie doch ein bisschen weniger schlecht geworden ist als die anderen. Das führt aber in der Regel nicht zu strukturellen Weiterentwicklungen. Deswegen bin ich da auch ganz bei Ihnen und drücke Ihnen die Daumen, dass Sie mit den Bildungsministerinnen und Ministern der Länder da entsprechend vorankommen und wir das tatsächlich national ein bisschen genauer uns anschauen können. Sie haben auch darauf hingewiesen, da bin ich auch ausdrücklich Ihrer Meinung, dass wir nicht sozusagen die Aufgabe verstanden hätten, wenn wir jetzt ein bisschen neue MINT-Strategie machen. Das geht weiter, sind tatsächlich die basalen Kompetenzen, die da sein müssen, lesen, schreiben, rechnen, Sprache. Da ist es die Sprache, auf die es ankommt und nicht unbedingt die Frage, wo das Kind herkommt. Aber wichtig ist natürlich, dass man die Sprache vernünftig versteht. Deswegen noch mal ein bisschen meine Nachfrage. Wo ist konkret aus Ihrer Sicht die Rolle des Bundes? Also wenn wir uns mal zurückerinnern, die letzten Jahrzehnte kann man ja schon sagen, hat der Bund ja immer wieder über bestimmte Initiativen auch Strukturveränderungen herbeigeführt. Haben wir angefangen mit IZBB unter Edelgard Bullmann, über viele andere Initiativen, die sozusagen jenseits der Frage verfassungsrechtlicher Zuständigkeiten wichtige Themen waren. Wo sehen Sie da sozusagen aus Ihrem Selbstverständnis die Rolle des Bildungsministeriums?
Ja, Sie haben zu Recht ja darauf hingewiesen, dass der Bund in den letzten Jahrzehnten schon außerhalb oder jenseits seiner Zuständigkeit gehandelt haben. Das halte ich auch nach wie vor in bestimmten Bereichen für sinnvoll und notwendig. Da geht es zum einen um die Kita-Investitionen, die wir als Bund ja noch mal wieder in dieser Legislatur mit zusätzlichen 4 Milliarden unterstützen. Das geht aber auch um die Kita-Betriebskosten. Allerdings dieses Mal ganz gezielt mit Blick auf Sprachdiagnostik und Sprachförderung. Das ist, glaube ich, auch etwas Neues, dass wir sagen werden, es gibt bestimmte Qualitätsmindeststandards, die Voraussetzungen für die Förderung sind, weil die Länder ja im Rahmen des Sondervermögens eigene Mittel und auch im Rahmen der Lockerung der Schuldenbremse eigene Mittel zur Verfügung gestellt bekommen haben für die Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben. Und weil, das will ich auch nicht unerwähnt lassen, wir ja auch erleben werden, dass es in vielen Bundesländern so etwas wie eine demografische Rendite geben wird. In den östlichen Bundesländern sehen wir es bereits, im Teil der westlichen Länder auch. Und das Geld muss im System bleiben. Dann hat der Bund immer natürlich die Möglichkeit, gezielte Forschung zu betreiben bei Themen, die wir noch nicht hinreichend durchdrungen haben. Ich glaube, die Sprachförderung auch gerade im Kontext des weiteren Schulverlaufs, auch im Kontext, also mit Blick auf naturwissenschaftliche Fächerung, ist so ein Forschungsthema. Insgesamt, glaube ich, muss die Anwendungsorientierung der Bundesförderung im Forschungsbereich stärker in den Blick genommen werden. Das Verhältnis zwischen Forschung und Praxis muss neu beleuchtet werden, damit die Forschungsergebnisse auch schneller und leichter in den Schulen umgesetzt werden können. Und dann ist es natürlich der schulische Ganztag, den der Bund massiv unterstützt. Mit der Einführung des Rechtsanspruchs im nächsten Jahr haben wir die große Chance, auch im Ganztag nochmal die Vermittlung von basalen Kompetenzen. Aber das habe ich vorhin, glaube ich, nicht hinreichend deutlich gesagt. Es geht natürlich auch um sozial-emotionale Kompetenzen, weil wir immer mehr Kinder haben, die bei der Selbstregulierung große Probleme haben. Da haben wir eine Studienlage der Leopoldina, die uns große Sorgen bereitet. Und ich glaube auch, dass der Bund durch entsprechende Programme und Maßnahmen dazu beitragen kann, die Eltern noch stärker zu befähigen, gerade im Alter zwischen 0 und 3 Jahren, den Kindern die Kompetenzen und auch die Begleitung mitzugeben, die ihnen einen besseren Einstieg in ihren Bildungsverlauf ermöglichen können. Startchancenprogramm habe ich schon erwähnt. Startchancenprogramm auszuweiten, auch auf die Kitas im Umfeld der Startchancenschulen mit dem entsprechenden Sozialindex, ist, glaube ich, ein weiterer wichtiger Punkt. Ungleichbehandeln ist das Stichwort an dieser Stelle.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Dann kommen wir nun zu Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kollegin Reinalter.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Vorsitzender, Frau Ministerin. Zunächst mal super, dass dieser Tagesordnungspunkt jetzt öffentlich behandelt wird. Sie wissen, wir fänden es gut, wenn alles öffentlich wäre. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Und jetzt freuen wir uns, Frau Ministerin, dass Sie heute hier sind und zeigen, dass Ihnen die IQB-Ergebnisse eben auch ans Herz gehen und dass es Ihnen wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Das ist ein gutes Signal. Die IQB-Ergebnisse zeigen deutlich, vor welcher Herausforderung wir stehen, nämlich die Leistung der Neuntklässler in Mathe und den Naturwissenschaften sinken bundesweit und schulformübergreifend. Das ist alarmierend, Sie haben es gesagt. Dramatisch für die jungen Menschen selbst, aber auch mit erheblichen Folgen für unsere Fachkräftesicherung. Und gleichzeitig zeigen die Daten, dass viele junge Menschen stark psychisch belastet sind, 17% insgesamt, bei den Mädchen sind sogar 27%. Und es ist offensichtlich, dass mentale Gesundheit und der Lernerfolg eben auch zusammengehören. Und all das verlangt klare bildungspolitische Antworten, eben auch vom Bund. Und vor diesem Hintergrund frage ich Sie gerne, teilt die Bundesregierung die Einschätzung der Bundesschülerkonferenz, dass wir eine Krise der mentalen Gesundheit junger Menschen haben? Und welche konkreten Schritte plant der Bund, um insbesondere die Schulen bei der Schulsozialarbeit, Schulpsychologie stärker zu unterstützen? Und welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn aus der Evaluation des Programms Mental Health Coaches? Und zum Lernerfolg gehört natürlich auch die Lehrkräfteausbildung. Sie haben es angesprochen, Frau Ministerin, sie ist Grundlage für starke Basiskompetenzen. Und da fragen wir uns, sagen wir, dass eine Neuauflage der qualitätsoffensive Lehrerbildung wirklich zentral ist. Und darum fragen wir Sie, wann wird die im Koalitionsvertrag angekündigte Neuauflage der qualitätsoffensive Lehrerbildung gestartet und mit welchem Umfang plant, finanziellen Umfang plant die Bundesregierung hier, beziehungsweise sind bereits Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Soweit mal bis hier. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Reinalter. Frau Ministerin, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Reinalter. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, auf den die IQB-Studie hinweist. 17% der Jugendlichen insgesamt und 27% der Mädchen berichten von emotionalen Problemen, so sagt es die Studie. Das nehmen wir tatsächlich sehr ernst. Deshalb haben wir in der Koalition ja verabredet, tatsächlich eine ressortübergreifende Strategie zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. Daran arbeiten wir. Das ist natürlich, kann selbstverständlich nicht nur das Bildungs- und Jugendministerium, Familienministerium, auch die Familien gehören ja dazu an dieser Stelle, aber wir werden das, bringen das federführend auf den Weg. Auch da ist es notwendig, die Hilfesysteme, die wir bereits im System haben, besser zu vernetzen, darüber aufzuklären. Ich teile die Einschätzung der Bundesschülerkonferenz, das ist ein sehr ernstzunehmendes Problem. Ich teile dezidiert nicht die Auffassung, dass wir die Probleme immer dadurch lösen könnten, dass wir nur möglichst viel Gleiches vom Gleichen machen und möglichst viel Stellen, die der Bund ja sowieso nicht zur Verfügung stellen kann, in das System hineinbringen. Zumal man ehrlicherweise sagen muss, diese vielen Sozialarbeiter, die wir da bräuchten, die gibt es gar nicht. Also das ist demografisch schon, wird das nicht funktionieren. Und deshalb, glaube ich, muss man da sehr genau überlegen, an welcher Stelle man zusätzliche Personalressourcen ins System gibt. Aber einfach nur immer zu sagen, es muss nur mehr Geld ausgegeben werden, dann wird alles gut. Ich glaube daran nicht. Und werde mich aber auch an diesem Punkt, auch das ist ein Punkt, über den ich mit den Ländern natürlich sprechen werde, was da möglich ist. Tatsache ist, wir haben im Schulsystem so viel Personal wie nie zuvor in Deutschland. Und wir haben auch so viele Schulsozialarbeiter und so viele Schulpsychologen wie noch nie zuvor in Deutschland. Und trotzdem reicht es nicht. Und das werde ich mir aber mit den Ländern gemeinsam anschauen. Und ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir nochmal in die Qualität der Lehrerbildung, die natürlich ureigene Aufgabe der Länder ist, muss man an dieser Stelle einfach sagen. Aber ich teile die Einschätzung, dass die qualitätsoffensive Lehrerbildung ein sehr gutes Instrument, Bundesländerinstrument war und würde mir wünschen, dass es uns gelingt, das zu machen. Ich sage aber auch, bei den Sparauflagen, die wir jetzt haben werden, dass Sie wissen, wir werden im Haushalt 27, 34 Milliarden einsparen müssen über alle Ressorts. Und da wird es schwierig genug sein, die gesetzlichen Leistungen nicht anzugreifen. Und da sind zusätzliche Programme müssen. dann eben dadurch erwirtschaftet werden, dass andere Programme nicht mehr gemacht werden. Und das muss man sich eben genau angucken, wo es da Spielräume gibt. Aber grundsätzlich halte ich das für sinnvoll.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Und nun zum Abschluss dieser ersten Runde darf ich Frau Kollegin Gohlke von den Linken.
Danke schön, danke Herr Vorsitzender, danke Frau Ministerin. Ich will jetzt nicht wiederholen, was zum IQB schon gesagt wurde und zu den alarmierenden Befunden. Der Bericht spricht ja von einem systematischen, über Jahre aufgebauten Versagen. Ich glaube, es reicht an der Stelle nicht aus, sich nur einzelne Ereignisse anzuschauen oder darauf zu fokussieren, wie eben Corona und die Zuwanderung, sondern ich glaube, wir müssen da schon das systemische Gesamtbild in den Blick nehmen. Ich würde gerne noch mal auf den Lehrkräftemangel zu sprechen kommen, weil auffällig ist ja schon, dass fachfremder Unterricht und auch der Einsatz von nicht grundständig ausgebildeten Lehrkräften vor allem laut Bericht an nicht-gymnasialen Schulen auftreten, also dort, wo die Kompetenzwerte ohnehin etwas niedriger sind. Das heißt, es gibt schon ein gewisses Muster. Dort, wo viele Kinder unter schwierigen Startbedingungen lernen, sind die Klassen größer, sind die Lehrkräfte weniger qualifiziert und zusätzliche Unterstützung seltener. Jetzt gibt es tatsächlich das erste Mal mit dem Startchancenprogramm den Ansatz, als Bund dagegen zu steuern. Aber ich denke trotzdem, angesichts der Befunde ist ja völlig klar, dass diese punktuelle Maßnahme einfach zu wenig ist. Es ist punktuell, es ist befristet, es trifft zu wenige am Ende. Und das heißt, die Frage ist schon, wie kann der Bund hier gegensteuern und gerade auch mit Blick auf den Fachkräftebedarf. Also in einigen Ländern stehen ja neue Pensionierungswellen bevor, ohne dass ausreichender Nachwuchs irgendwie gesichert wäre. Und wir wissen das alle und nehmen das irgendwie zur Kenntnis. Ich habe das Gefühl, der aktuelle Mangel ist eher nicht das Ende, sondern der Beginn eines größeren Problems. Ich finde, der Bund müsste hier gegensteuern und würde mir wünschen, dass Sie da vielleicht noch ein, zwei Aussagen machen könnten. Meine zweite Frage bezieht sich auf noch mal die Frage der Länderunterschiede. Es stimmt, dass es einen negativen Trend ja über alle Länder hinweg gibt. Aber ich fand, es gab auch ein paar überraschende Befunde, leider auch nicht näher untersucht, dass zum Beispiel in manchen Flächenländern, NRW, Mecklenburg-Vorpommern oder Thüringen, es gelungen ist, teils überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen, obwohl die sozioökonomische Ausgangslage dort ja schlechter ist. Und ich habe mich schon gefragt, kann das ein Hinweis sein auf Organisation, Schulstruktur, auch Unterrichtspraxis? Kann das sein, dass solche Sachen da wichtiger werden? Und da würde mich auch interessieren, was sind da Rückschlüsse sozusagen oder Ihre Rückschlüsse, die Politik dann daraus ziehen muss? Vielleicht ein Hinweis, weil Kanada erwähnt wurde, was Kanada gut macht und sie trotzdem eine föderale Struktur haben. Kanada besticht natürlich auch dadurch, dass es nicht ein derart gegliedertes Schulsystem wie die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel hat. Und die Frage ist dann schon, wenn wir uns diese Länder anschauen, was nehmen wir daraus mit? Sind es nur die Daten oder hat es eben auch was mit der Schulorganisation selber zu tun?
Vielen Dank, Frau Ministerin.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube tatsächlich, der systemische Gesamtblick ist notwendig, das teile ich. Ich glaube nicht, dass es uns weiterhilft, da in die alten ideologischen Debatten zu gehen. Denn ja, es gibt große Unterschiede zwischen den Ländern, aber man wird es auch nicht, man wird nicht wegdiskutieren können, dass etwa Länder wie Bayern und Sachsen mit Abstand die leistungsfähigsten sind und die haben sowas von gegliederte Schulsysteme. Damit, mit dieser Argumentation kommen Sie, glaube ich, am Ende nicht weiter. Es gibt eher Hinweise darauf, dass ein gezieltes, datengestütztes Entwickeln des Schulsystems mit entsprechenden Förderansätzen wie in Hamburg, dass das ein erfolgreicher Weg ist. Aber auch da haben Sie ein gegliedertes Schulsystem, ein Zwei-Säulen-System, das muss man sagen. Und Sie haben natürlich einen Stadtstaat, in dem man viel leichter auch über die mit den Hilfesystemen, wo Hilfesysteme und Schule besser zusammenarbeiten können. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Ansatz. Also ich glaube, voneinander lernen zwischen den Ländern unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausgangslagen wird ein ganz entscheidender Faktor sein. Ja, das glaube ich, ist unbedingt erforderlich. Und bei den Unterrichtsmethoden, also man muss ehrlicherweise sagen, in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern sind die eher klassisch konservativen Unterrichtsmethoden in den östlichen Ländern nicht ganz unerfolgreich. Die haben was mit viel Üben zu tun. Und das muss man, glaube ich, auch durchaus in Betracht ziehen. Im Übrigen bin ich sehr bei Herrn Hose, der sagt, es muss evidenzbasiert zugehen. Und evidenzbasiert heißt in diesem Fall, lassen Sie uns doch die Forschungsergebnisse, die wir zum Beispiel auch als Bund mitfinanziert haben, aus den BIS- und BIS-Folgestudien zum Lesen. Oder ein weiterer Hinweis noch auf die Fortbildung der nicht grundständig ausgebildeten Lehrkräfte ist die große Qamart-Fortbildungsinitiative, die die KMK aufgesetzt hat, um gerade diese Lehrkräfte zu empowern, zu ertüchtigen, mit modernen Unterrichtsmethoden zu arbeiten. Also da kann man viel voneinander lernen und muss auch voneinander lernen. Die Strukturdebatte, glaube ich, führt an dieser Stelle nicht wirklich weiter. Dafür gibt es eigentlich keine Evidenz.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Fragerunde der Fraktionen. Hier stehen für Fragen und Antworten 4 Minuten zur Verfügung. Zunächst darf ich Herrn Kollegen Körner von der Unionsfraktion das Wort erteilen.
Ja. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Frau Ministerin, herzlichen Dank für den Austausch schon soweit bisher. In der Tat, glaube ich, zeigen differenzierte Schulsysteme, vor allem wenn sie Aufstieg ermöglichen und wenn sie jeden Abschluss mit Anschluss ausstatten, dass dort dem Ganzen durchaus etwas abzugewinnen ist. Ich will aber auf die Themen schon ein bisschen eingehen. Insbesondere sehen wir ja, wenn wir uns den Bildungstrend anschauen, dass Sprache weiterhin der Schlüssel ist und auch für Dinge wie Mathematik, also die alte Trennung in bin ich eher Abteilung Wort oder Abteilung Zahl, die stimmt halt so nicht, sondern ich muss erstmal Abteilung Wort sein, um dann auch die Zahlen so lernen zu können. Und deswegen würde mich interessieren, auch mit Blick auf die frühkindliche Bildung, wie wir dort mit besserer Sprachförderung, auch mit mehr Sprachstandserhebungen arbeiten können, was Sie sich dort in Zukunft vorstellen. Denn gerade das sind ja Kompetenzen, die sollte man eigentlich bei Schuleintritt schon mitbekommen. Und das macht es natürlich in der Grundschule dann schon schwer, gewisse Dinge aufzuholen. Das ist vielleicht das eine Thema. Und das andere, Sie haben es so schön ausgeführt, dass auch der Mathematikunterricht spannender werden kann. Das glaube ich auch. Aber wie immer ist ja schon die Frage, wie gehen wir auch in Zukunft mit dem Thema zum Beispiel Frustrationstoleranz um? Und das ist, glaube ich, etwas, was uns beschäftigen muss. Vielleicht könnten Sie da auch auf Ihre Meinung zum Thema auch Social-Media-Nutzung, digitale Nutzung eingehen. Also ich sage es mal ganz salopp, ob man mit mehr Gamification jetzt die Integralrechnung so viel begeisternder machen kann, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir dort einfach dran arbeiten, dass die Kinder durchaus wissen, dass es eben Leistung braucht und dass man, wenn es frustrierend ist, halt nochmal und nochmal üben muss, wo vielleicht viele von uns auch leidvoll durchgegangen sind. Da würde mich Ihre Meinung interessieren.
Vielen Dank, Frau Ministerin.
Ja, dann will ich es mal schnell versuchen. Sprachförderung, und zwar Diagnostik und verbindliche Förderung dort, wo erhöhter Bedarf sind, ist Gegenstand der Beratungen im Moment zwischen Bund und Ländern zum Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz. Ich halte das für absolut zentral und ich werde dort auch die Position, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass das die entscheidenden Förderkriterien für eine weitere Betriebskostenfinanzierung des Bundes sind, werde ich auch sehr hart vertreten. Das wird nicht ganz einfach werden. Und das andere ist, dass es mir wichtig ist, dass wir alle dafür werden, dass die Länder ihre zusätzlichen Mittel auch einsetzen aus der Lockerung der Schuldenbremse, aus dem Sondervermögen und übrigens auch dort einsetzen, wo es nicht genügend Kita-Plätze gibt. Das ist vielleicht noch mal ein Punkt, den ich sehr deutlich machen will. Wir haben in Deutschland in vielen schwierigen Bereichen, in herausfordernden Lagen oft zu wenig Kita-Plätze. Und das Geld muss in diese Bereiche fließen, sonst werden wir da nicht weiterkommen. Das ist nicht nur eine kulturelle Frage, ob ich mein Kind in den Kindergarten schicke, sondern es ist auch eine Frage, habe ich überhaupt eine Chance, einen Kita-Platz zu kriegen. Auch darauf werde ich drängen im Rahmen der Bund-Länder-Gespräche, soweit mir das möglich ist. Ja, Sie haben vollkommen recht. Kinder sind heute anders drauf. Und Frustrationstoleranz, die Einsicht, dass man an Dingen dranbleiben muss, dass man eine gewisse Anstrengungsbereitschaft braucht, um bestimmte Leistungen zu erreichen, ist nicht mehr gesellschaftlicher Konsens. Wenn ich allein daran denke, wie viele Prominente sich in Deutschland damit rühmen, dass sie ja in Mathe nicht so gut waren und Mathe ja eigentlich nicht so ihr Ding waren, dann ist das eigentlich unmöglich. Sondern wir brauchen einen gesellschaftlichen Grundkonsens, dass Leistung was Positives ist. Und wir dürfen auf der anderen Seite aber Leistung und Chancengerechtigkeit nicht gegeneinander ausspielen. Leistung und Begabungsentwicklung ist nicht nur eine Frage von besonders privilegierten Kindern in besonders bildungsnahen Familien, sondern das muss eben für alle Kinder auch gelten. Dann müssen Kinder aber auch in Schulen in herausfordernden Lagen gesehen werden mit ihren besonderen Begabungen. Das fördert der Bund übrigens auch mit der Initiative LEMAS, mit der wir eben auch besondere Begabungsförderung in verschiedenen Schularten ja untersuchen und fördern. Tut mir leid, es ist zu kurz die Zeit.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Dann kommen wir nun zur AfD-Fraktion. Herr Kollege Bollmann.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Ministerin, vielen Dank auch für Ihr Statement. Was besonders imponiert, dass Sie das realistisch dargestellt haben, was wir hier als Ergebnis vorfinden. Also vielen Dank, dass man da ohne Scheuklappen rangeht, denn das hilft eigentlich nur weiter, wenn wir was bewirken wollen, dass man die Realität zur Kenntnis nimmt. Das ist also wirklich ein Zeichen hier, das Ergebnis, das bei uns allen die Alarmglocken in dieser Runde jedenfalls erstmal läuten lassen sollte. Also wie gesagt, kein Alarmismus, der hilft nicht weiter, aber die treffende Analyse. Sie haben ja auch darauf hingewiesen, dass gerade 2024, 2018 ein Unterschied zu verzeichnen sei, weil das das Feld damals gewesen ist, was sich auch mit diesen mathe-naturwissenschaftlichen Fächern beschäftigt. Hat. Und was ist dann da passiert? Nämlich 2020, die Corona-Krise nahm ihren Ausgang. Ich sehe es also anders als die Kollegin von den Linken. Wir sagen ja bekanntermaßen, das ist für Sie nichts Neues, dass die Corona-Maßnahmen völlig übersteuert und überzeichnet waren, Frau Ministerin. Das wird Sie nicht überraschen. Und nach meiner Einschätzung ist das ein gravierender Faktor, der also hier eine Rolle spielt. Denn wenn wir nach Eigenwahrnehmung der Kinder davon ausgehen müssen, dass 75% sich psychisch beeinträchtigt fühlen, ja, also dass sie an Einsamkeit leiden, dass sie psychische Probleme haben, dass die Entwicklung verzögert ist, dann kann man nicht umhin zu sagen, nur gesunde Kinder können auch Leistung bringen und dass das ein gravierender Einfluss ist. Ich glaube, das habe ich Ihren Worten auch so zumindest indirekt entnehmen können. Wir wissen nun ja aber auch, dass Sie als schleswig-holsteinische Ministerin, Bildungsministerin damals an vorderster Front auf der Corona-Maßnahmenwelle, will ich mal bezeichnen, mitgeschwommen sind. Sie waren, wenn wir uns erinnern, die erste, die bundesweit für den Einsatz von Impfbussen an Schulen geworben hat, was also ein deutliches Zeichen dafür ist, dass man hier übertrieben hat, jedenfalls nach unserer Wahrnehmung. Und wie beurteilen Sie Ihre Rolle heute als Bundesbildungsministerin, wenn es um die Ursachensuche für diesen Trend geht, den wir ja heute haben und über den wir hier heute sprechen? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Bollmann. Frau Ministerin, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Bollmann. Das ist schön, dass man sich die Fragen immer schon vorher denken kann, die gestellt werden. Das ist auch ein Problem unserer sehr ritualisierten Debatte in Deutschland, aber ich will darauf sehr gerne antworten. Ich habe tatsächlich zu denen gehört, die sich sehr früh für eine Begrenzung der schulischen Maßnahmen eingesetzt hat. Wir sind in Schleswig-Holstein das Land gewesen, die fast immer zuerst die Kinder wieder in die Schule geschickt haben, verbunden allerdings mit der Aufforderung, sich freiwillig impfen zu lassen. Und wir haben am Ende bei den Jugendlichen eine Impfquote von über 90% gehabt. Das hat es in keinem anderen Bundesland gegeben. Das entsprach damals dem Stand der Wissenschaft und deshalb haben wir das damals so gemacht. Und wir haben in Schleswig-Holstein tatsächlich die niedrigste Letalitätsrate in Deutschland gehabt bei den Corona-Erkrankungen. Und deshalb bin ich zwar mit vielen Experten der Auffassung, dass man im Falle einer Pandemie zukünftig die Situation von Kindern und Jugendlichen noch mal neu bewerten muss, dass für Kinder und Jugendliche der Schulbesuch von so entscheidender Bedeutung ist, dass dahinter auch in der Abwägung immer wieder zurückstehen muss, welche Auswirkungen die Beschulung dann auch möglicherweise auf ein Infektionsgeschehen haben. Da muss man abwägen. Dafür bin ich damals unglaublich kritisiert worden, weil ich gewagt habe, mich in der Corona-Debatte für Abwägungen auszusprechen. Stehe aber bis heute dazu. Ich kriege aber übrigens auch, dass man Kinder und Jugendliche, was mögliche Kontaktfragen angeht, anders behandeln muss als Erwachsene. Kinder und Jugend brauchen ihre Peer Groups und die brauchen nicht nur Erwachsene, mit denen sie Kontakt haben. Also da gibt es viel zu kritisieren. Aber ehrlicherweise war es dann auch die erste Pandemie, die wir so handeln mussten, Gott sei Dank. Und wir müssen daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass die Enquete-Kommission sich damit jetzt beschäftigt.
Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin. Dann kommen wir nun zur SPD. Der Kollege Rabanus hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auf die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie hätte ich jetzt auch verwiesen. Das, glaube ich, da gehört es auch hin. Und da muss man sehr, sehr kühl auch abwägen und sich auch die Frage stellen, war das wirklich alles im Nachhinein, wenn man es ein zweites Mal machen würde, richtig oder nicht. So ist das, wenn man, wie wir es damals waren, auch ein Stück weit im kalten Wasser standen. Ich will zurückkommen zum Thema sozioökonomische Herkunft und Bildungserfolg. Das ist etwas, was die IQB-Studie hier ja wieder aufgreift, wo wir wieder sehen, der Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg ist ungebrochen. Das ist ein wesentlicher Teil des PISA-Schocks 2000 gewesen, als wir auf einmal das gemerkt haben. Und ich glaube, da müssen wir wirklich sehr genau noch mal überlegen, was wir als Bundesebene machen können. Am Ende bin ich dabei, Frau Gohlke. Ich glaube, ein Gamechanger wäre es, auf längeres gemeinsames Lernen und spätere Differenzierung zu setzen. Das haben wir aber auf Bundesebene nicht zu verhandeln. Das muss man auch feststellen. Das ist in unserem föderalen System so. Was wir haben, das ist auch schon öfter angesprochen worden, ist das Startchancenprogramm. Da bin ich ausdrücklich nicht der Auffassung von der Kollegin Gohlke, dass das ein punktuelles Ding sei. Ich glaube, das war das Wort, sondern das Startchancenprogramm ist ein großer Wurf, der auf 10 Jahre 20 Milliarden Euro mobilisiert, um zusätzliche Bildungschancen zu erschließen. Trotzdem sind wir uns einig, so haben wir es im Koalitionsvertrag ja auch aufgeschrieben, dass wir weitergehen wollen, dass wir die Ausweitung auf den Kita-Bereich haben wollen, dass wir eine größere Zahl von Schulen in den Blick nehmen wollen. Und da würde ich gerne, Frau Ministerin, Sie ganz konkret fragen, wie die Vorüberlegungen sind, in welchen Schritten plant das Ministerium, da voranzukommen an den Punkten, die wir hier gemeinsam gerade diskutiert haben und auch für sehr, sehr wichtig erachtet haben. Sie selber haben letztens gesagt, die frühe Bildung sei eine Schicksalsfrage unseres Landes. Wie plant das Ministerium, diese Frage jetzt in den nächsten Jahren ganz konkret anzugehen?
Vielen Dank, Frau Ministerin.
Ja, vielen Dank, Herr Rabanus. Ich teile die Einschätzung, dass das nach wie vor eine der größten Herausforderungen des Bildungssystems ist, dass wir Bildungserfolg und sozioökonomische Herkunft, dass es einen zu starken Zusammenhang gibt. Ich teile nicht Ihre Auffassung, dass das zwangsläufig mit der Frage der Schulstruktur zu tun hat. Das kann man in allen Schulstrukturen gut machen. Man muss es aber auch wollen. Und da ist absolut Luft nach oben. Ich glaube, in den Programmen zum Startchancenprogramm, auch in der wissenschaftlichen Begleitung, haben wir eine große Chance, mehr darüber zu erfahren, wie man die Potenziale von Kindern in besonders herausfordernden Lagen heben kann. Und ich glaube, es ist zwingend erforderlich, diese Erkenntnisse dann auch auf andere Schulen auszuweiten. Es ist ein wahnsinnig mächtiges Programm mit 10 Milliarden über 10 Jahre, das größte Programm, was es je gegeben hat. Ich glaube aber, dass wir es eben auch ausweiten müssen auf die Kitas im Umfeld der Startchancenschulen. Es war ein großer Fehler, in dem Kontext das Sprachkita-Programm einzustellen. Es ist wirklich eine politische Fehlentscheidung gewesen. Und das müssen wir jetzt korrigieren und müssen die Erfahrungen aus dem Startchancenprogramm dazu entsprechend nutzen. Ich würde mir wünschen, dass es uns gemeinsam als Koalition gelingt, darüber hinaus auch bei den Startchancenschulen noch mal nachzulegen. Ich halte es aber für erforderlich, jetzt erstmal zu schauen, wie die Einführung der Startchancenschulen, wie das funktioniert. Es gibt ja Länder, die gerade erst mit der zweiten Tranche begonnen haben. Wir müssen jetzt mal den Anfangspunkt auch für die Evaluation erheben. Und dann, glaube ich, kann man sinnvollerweise nach einer gewissen Zeit über die Frage nachdenken, wie man in eine Ausweitung kommt. Und das muss die Haushaltslage auch hergeben. Ich muss es einfach immer wieder sagen, wünschen tue ich mir alles Mögliche. Aber im Augenblick müssen wir auch realistisch sein mit Blick auf die Haushaltssituation.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Nun kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kollegin Reinalter.
Ja, Frau Ministerin, Sie haben selber angesprochen, den Prozess zum Qualitätsentwicklungsgesetz. Wie bewerten Sie denn den bisherigen Stand des Prozesses, insbesondere vor dem Hintergrund unterschiedlicher Positionen von Bund und Ländern? Und wo sehen Sie die Spielräume für Kompromisse, insbesondere mit Blick darauf, dass die Länder ja bestehende Maßnahmen und Schwerpunkte gern fortführen würden? Und wie weit spielt aus Ihrer Sicht dann die Frage einer Dynamisierung der Bundesmittel eine Rolle, damit neue bundesgesetzliche Regelungen nicht zulasten der Kommunen gehen? Und dann interessiert mich noch der weitere Prozess jetzt im Anschluss an die EQB-Ergebnisse. Wenn Bund und Länder im Rahmen der Ursachenanalyse gemeinsam konkrete Handlungsbedarfe identifizieren, welche Rolle sieht die Bundesregierung dann für sich selbst? Inwieweit ist der Bund denn bereit, daraus entstehende neue Maßnahmen auch finanziell mitzutragen? Und wie soll die Verantwortung zwischen Bund und Ländern dabei ausgestaltet werden?
Ja, vielen Dank, Frau Reinhardt. Ich verstehe, dass Sie das brennend interessiert. Aber natürlich werde ich die Verhandlungen mit den Ländern, die natürlich kontrovers sind, weil es am Ende immer um Geld geht, die werde ich natürlich jetzt nicht hier mit Ihnen führen, sondern die führe ich dort, wo sie hingehören, nämlich in den entsprechenden Gesprächsrunden auf Arbeitsebene, Staatssekretärsebene und Ende Januar dann auch auf Ministerebene. Ich bin natürlich mit den Koordinatoren dazu auch im Gespräch. Und es gibt immer Kompromisslinien, die möglich sind. Ich finde aber neben der Dynamisierung, die zumindest ein Thema ist, das, was ich auch nachvollziehen kann, muss natürlich die Frage der demografischen Rendite auch auf den Tisch. Denn für die Frage, für welche Qualitätsschwerpunkte gibt es über die zusätzlichen, jenseits der verfassungsmäßigen Ordnung gewährten Betriebsmittelzuschüsse, gibt es Spielräume, spielt natürlich auch die Frage, wie viel Mittel stehen den Ländern zur Verfügung, spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle. Und da müssen wir einfach ehrlich mal die Karten auf den Tisch legen. Sie wissen das, dass sich die Verteilung des Steueraufkommens zwischen Bund und Ländern sukzessive in den letzten Jahren immer weiter zugunsten der Länder verschiebt. Das habe ich als Länderministerin auch fand ich auch super. Und wir haben jetzt eine Konnektivitätsdebatte, die ja intensiv geführt wird. Aber irgendwann muss man sich dann entscheiden. Also wenn man diese Verschiebung zugunsten der Länder auf der einen Seite will, dann kann man nicht und die Konnektivitätsfrage so im Interesse der Länder und der Kommunen gelöst haben will, dann kann man auf der anderen Seite nicht ein Sonderprogramm nach dem anderen fordern. Das funktioniert nicht. Ich will das mal an dieser Stelle sehr deutlich sagen. Und das sage ich als jemand, der wirklich länderfreundlich ist und der sehr dafür kämpft, dass mehr in Bildung investiert wird. Aber da müssen wir uns ehrlich die Karten legen. Ich glaube, das werden wir auch gut hinkriegen. Und ich bin natürlich wie immer auch zu Kompromissen bereit, nur aber an einem Punkt nicht. Und das ist die Sprachdiagnostik und die Sprachförderung. Das ist der absolute Mindeststandard. Und es muss gewährleistet sein, dass wir am Ende auch den Outcome in den Ländern messen, mit Blick auf die verabredeten Maßnahmen. Ich bin auch relativ großzügig, was die Art der Umsetzung angeht. Auch da, finde ich, muss man Rücksicht nehmen auf die in den Ländern ja schon begonnenen Umsetzungen. Da finde ich, wird zu Recht erwartet, dass da eine Flexibilität besteht. Aber am Ende muss auch mal dann klar sein, was hat eigentlich gewirkt und was hat nicht gewirkt. Und ich sage das auch mit Blick darauf, dass es keineswegs so ist, dass die größten Erfolge in Deutschland in den Ländern erreicht werden, in denen am meisten der Schülerkostenbeitrag der höchste ist, sondern da gibt es große Unterschiede und deshalb müssen wir auf Wirksamkeit und Evidenz achten.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Last but not least, Frau Kollegin Gulke.
Danke schön. Ich wollte noch mal zu sprechen kommen auf einen Satz, den Sie im Eingangsstatement gesagt haben. Da sagten Sie, dass Sie nicht der These zustimmen, dass mehr Geld einfach immer mehr hilft. Das ist ja so ein bisschen ein Satz, den jetzt auch alle Ministerinnen und Minister im Mund führen, um auch, sage ich mal, Anforderungen abzuwehren, dass das nicht eine politische Lösung alleine ist. Ich finde, es wird dann problematisch, wenn man aber einen Bereich da rausnimmt. Weil ehrlicherweise müssen wir ja schon konstatieren, der Bereich Rüstung, Bundeswehrbeschaffung, ja, naja, für den scheint es ja nicht zu gelten. Also es gilt für alle Bereiche, aber für diesen Bereich nicht. Da scheint sehr, sehr viel Geld auf jeden Fall auch mehr zu helfen. Und gleichzeitig bringt aber genau diese zusätzlichen Milliarden und Milliarden in diesem Bereich bringen den enormen Druck auf die anderen Einzelhaushalte. Also Sie haben ja jetzt schon davon gesprochen, was es eben an Einsparungen sozusagen zu verbuchen gibt über alle Einzelhaushalte, die natürlich auch diesen Haushalt hier betreffen werden. Und da würde ich schon gerne wissen, also wie argumentiert man das? Warum sozusagen stimmt diese Losung für alle Einzelhaushalte, aber für diesen Punkt eben nicht? Und ich verstehe dann an der Stelle auch nicht, warum ehrlich gesagt die Ministerinnen und auch Sie nicht mehr für den Einzelhaushalt kämpfen. Ich würde sagen, ja, Geld löst nicht jedes Problem, aber es ist eben schon so, vor allem nicht didaktische oder pädagogische Probleme. Aber natürlich würde irgendwie viel Geld für mehr Lehrkräfte, für mehr Sozialarbeitende, für mehr Sanierung an Schulen was bringen. Und zumindest hilft nicht weniger Geld an dieser Stelle. Ich glaube, da müssten wir uns einig sein. Und eine Frage noch mal zu dem Zusammenhang soziale Herkunft und Bildungschancen. Darüber hatte ja auch schon Herr Rabanus dazu gesprochen. Wo sehen Sie denn da, die wichtigsten Stellschrauben? Also ist es die Ressourcenverteilung oder sind es eher spezielle Förderangebote, die man da in den Blick nehmen muss? Wo kann der Bund noch mal ansetzen, um, sag ich mal, diese Diskriminierungen auch speziell auszugleichen?
Vielen Dank, Frau Kollegin Gohlke. Frau Ministerin, Sie haben das letzte Wort.
Das ist großartig. Vielen Dank. Also ich will jetzt nicht zu grundsätzlich werden, aber wir leben leider heute in einer geopolitischen Situation, wo unser politisches System massiv bedroht wird. Und wir werden verteidigungsfähig sein, um diese Bedrohung abzuwehren. Und dafür werden wir leider sehr viel Geld ausgeben müssen. Ich glaube, Sie haben ja diese Bereichsausnahme auch mit möglich gemacht, Frau Gohlke, Ihre Fraktion. Insofern sind Sie da auch irgendwie auch mit im Boot. Und da haben ja zumindest eine teilen ja offensichtlich diese Einschätzungen auch. Aber ich glaube, wir haben, wenn wir weiter in Frieden und Freiheit leben wollen, dann haben wir keine andere Möglichkeit, als verteidigungsfähig zu werden, gemeinsam mit unseren Bündnispartnern. Und das eine gegen das andere auszuspielen, ich sage mal, Bildung statt Bomben 2.0, ich glaube, das führt uns an dieser Stelle wirklich nicht weiter. Wenn Sie mich fragen, wo ist der entscheidende Hebel, dann ist es sicherlich eine bessere Zusammenarbeit zwischen allen staatlichen Ebenen. Wir haben ja über die Kommunen noch und deren Rolle hier noch gar nicht gesprochen. Wir haben auch nicht darüber gesprochen, dass über das Sondervermögen die Länder nicht nur 100 Milliarden, sondern ja auch weitere 4 Milliarden aus dem Sondervermögen des Bundes für Bildungsthemen zur Verfügung gestellt werden. Und wenn Sie jetzt sagen, ich würde mich nicht genug einsetzen für Bildungsinvestitionen, dann würde ich das jetzt einfach mal, teile ich nicht, sondern ich habe mich da sehr viel eingesetzt, dass diese 4 Milliarden noch mal aus den Bundesmitteln zur Verfügung gestellt werden. Ich setze mich sehr dafür ein, dass wir zukünftig weiter die Betriebskosten in der Kita finanzieren. Ich setze mich sehr dafür ein, dass aus dem Sondervermögen des Bundes der Digitalpakt finanziert wird. Das haben wir ja auch erreicht. Und viele andere Dinge mehr. Insofern habe ich da jetzt irgendwie, glaube ich, sind wir da auf einem richtigen Weg. Aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, wir müssen auch die Kooperation zwischen den Hilfesystemen, und da meine ich ausdrücklich die Kinder- und Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe und dem Schulsystem, die müssen wir deutlich verbessern, weil wir dort in diesem System zu viel Geld ausgeben, ohne dass es bei den Kindern und Jugendlichen ankommt. Aber darüber werden Sie ja auch noch gleich sprechen, und wir werden vor allem in den nächsten Monaten darüber noch mal uns intensiver austauschen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin. Danke, dass Sie berichtet haben und dass Sie Rede und Antwort gestanden haben, dass Sie heute bei uns im Ausschuss waren. Ich schließe damit den Tagesordnungspunkt und schließe damit auch die Öffentlichkeit. Wir werden nun wieder nicht öffentlich in der Ausschusssitzung.